Der erste Fehler ist eigentlich, erstmal keinen Tenant-Check-up zu machen, wenn man noch, bevor man überhaupt anfängt. Erstmal gucken, dass die Fabric bzw. Power BI überhaupt richtig eingestellt ist und nicht aus Versehen irgendwelche Daten nach draußen leaken. Ich glaube, das ist so der erste Fehler. Und dann würde ich an zweiter Stelle, glaube ich, das mit dem User Adoption setzen.
Herzlich willkommen zu Business Unplugged, dem Treffpunkt für Tradition und Zukunft. Mein Name ist Johannes Pohl und ich spreche mit UnternehmerInnen, GründerInnen und stillen HeldInnen des Business-Alltags, die unsere digitale Zukunft formen. Business Unplugged ist die Bühne für Visionäre der Digitalisierung und soll Brücken zwischen Startups und etablierten Unternehmen bauen. Hier erhältst du wertvolle Impulse und Inspiration. Hallo und willkommen zu Folge 110, in der ich Katrin Borchert zu Gast habe. Katrin ist die Expertin zum Thema Power BI und Fabric und unterstützt dabei nicht nur Unternehmen, sondern teilt ihr Wissen auch auf ihrem YouTube-Kanal Let's Talk Power BI mit mittlerweile über 13.000 AbonnentInnen. Katrin und ich sprechen über das Potenzial von Power BI und Fabric, die Herausforderungen, denen Unternehmen bei der Implementierung begegnen, sowie die größten bzw. meisten Fehler, die dabei von Unternehmen gemacht werden. Eine Sache blieb mir dabei im Kopf. Strategie kommt zuerst, die Technik kann man immer noch lernen. Wer mehr zu dem Thema erfahren möchte, für den oder die ist die Folge definitiv genau richtig. Viel Spaß dabei. Liebe Katrin, herzlich willkommen zum Podcast. Ich freue mich heute mit dir tiefer in die Welt von Power BI und Fabric einzutauchen. Hallihallo.
Moin. Ich freue mich auch hier zu sein.
Obwohl du ja eigentlich Livestreamerin bist und in einem Podcast bist, ja, finde ich super. Ich starte es mal mit einer ganz kurzen Vorstellung. Komm ganz früh in deiner Karriere, beginne ich. Du hast eine Ausbildung zur Kauffrau im Groß- und Außenhandel absolviert. Danach einen Bachelor für Bekleidung, Technik und Management gemacht und bist danach in die Beratung gegangen zu Fett Consulting. Spricht man das so aus? Fett Consulting? Oder habt ihr, wie habt ihr es?
Ja,
okay, gut. Seitdem bist du auch in diesem ganzen Microsoft-Universum gefangen, sodass du dann auch selbst zu Microsoft gegangen bist und dort am Ende Lead Consultant für Power BI und Fabric warst. Seit März diesen Jahres bist du selbstständig mit Yoda BI Consulting und du betreibst den YouTube-Kanal Let's Talk Power BI, der über, sage und schreibe, 13.000 Abonnenten hat. Und für alle, die da reinschauen möchten, Shownotes öffnen, da findet ihr den Link genau zu diesem Podcast-Kanal. Mehr zu dir und deinem Business, Katrin, aber gleich nach den AB-Fragen, durch die alle, die hier zu Gast sind, durch müssen. Du weißt, was auf dich zukommt?
Ja, nein, ich gucke. Wir schauen mal, was da auf mich zukommt.
Also es ist ganz einfach, es sind 5 Fragen rund um die Digitalisierung. 2 Antworten, Antwortmöglichkeiten. Du musst dich für eine entscheiden. Es geht ein bisschen darum, dass die ZuhörerInnen nachher deine Antworten vielleicht auch noch ein bisschen anders einordnen oder dann einordnen können, ja, in einem anderen Kontext sind. Relativ simpel, wir beginnen. Bildung online oder offline?
Hybrid.
Das ist schwierig. Jetzt wird schwierig. Okay, du darfst es nachher dann erklären. Automatisierte oder menschliche Entscheidungsfindung?
Menschlich.
Stärkere Regulierung oder mehr Freiheiten für Unternehmen?
Mehr Freiheit.
Vollkommener Schutz persönlicher Daten oder weniger Datenschutz zur Wahrung der Sicherheit und des Wohls der Allgemeinheit?
Viel Schutz von Daten.
Und Webmeetings oder persönliche Treffen?
Hybrid.
Auch Hybrid. Okay, also Bildung, starten wir mal. Bildung, warum Hybrid?
Weil ich bin Trainerin seit über 8 Jahren und ich habe angefangen mit On-Site-Trainings. Die fand ich auch super. Dann kam Corona und dann hatten wir alles online. Und das war auch gar nicht so schlecht. Und ich habe jetzt festgestellt, dass beides halt gut funktioniert. Also ob man jetzt in Trainings online oder vor Ort. Vor Ort ist natürlich immer ein bisschen schöner, weil man dann auch die persönliche Komponente hat, aber prinzipiell funktioniert beides ganz gut.
Okay. Und dann hast du dich für die menschliche Entscheidungsfindung ausgesprochen. Wieso?
Genau. Die das klingt jetzt so ein bisschen nach Schwurbler, aber die Roboter werden irgendwann die Welt herrschen. Nein, Scherz, alles gut. Ich finde es einfach nur schöner, wenn man selber noch nachdenkt und nicht irgendwie die AI und alles irgendwie sich automatisieren lässt und vorkauen lässt. Ich bin ein Freund von ChatGPT und von den ganzen AI-Maschinen, aber nicht, um mir die Telefonnummer von, keine Ahnung, der nächsten Zeitungsbehörde oder whatever da rauszusuchen, sondern um den als Sparring-Partner zu benutzen. Und da habe ich halt festgestellt, die haben halt echt starke Defizite. Vor allem, wenn ich dann halt Trainingskonzepte entwerfe und ich kenne meinen Content. Also wie gesagt, ich arbeite seit über 9 Jahren in dem Business und ich weiß, wenn ich irgendwas eingebe, was da eigentlich rauskommen muss. Und wenn ich dann halt falsche Antworten kriege und man dann 10 Minuten mit dieser AI diskutiert, ist nicht so meins. Deswegen, ich finde menschliche Entscheidungen dann doch irgendwie schon besser.
Okay. Und dann hast du dich für mehr Freiheiten entschieden.
Genau. Also man muss ja nicht alles überregulieren oder muss ja nicht zu viele Prozesse irgendwie haben. Ein paar sind immer gut. Man kann sich auch mit Prozessen irgendwie totschlagen. Dementsprechend bin ich eigentlich für mehr Freiheiten. Also man muss nicht zu streng sein, glaube ich.
Okay. Und dann war aber der Schutz der Daten für dich wichtig.
Natürlich, das ist halt wichtig für mich, also persönlich, und ich finde es halt auch wichtig, weil das ist halt eins meiner favorisierten Themen bei Kunden, weil ich mache auch ganz viel Governance und Security und ich mache auch Audits für die, und wenn ich dann sehe, was da teilweise so abgeht, ist das echt gruselig. Und wenn man dann da irgendwelche Funktionen angeschaltet hat, die dann einfach mal die Daten ins Internet schleusen, so ungesehen und keine Security-Label, und da bin ich dann doch eher auf der Seite mehr Sicherheit, sowohl, dass die Unternehmen mehr auf ihre Sicherheiten achten, als auch, dass die Person an sich, also ich achte auch auf meine Daten. Also das, also man muss ja nicht mit allem irgendwie um sich schmeißen. Ich finde auch ganz schlimm diese personalisierten Werbungen, wenn man dann irgendwie was sagt und das Handy auf einmal, man scrollt auf Instagram durch und auf einmal steht dann genau das, was man gesagt hat, als Werbung da drin. Und man sich dann so denkt, oh mein Gott, das ist schon ein bisschen gruselig.
Ja, ja. Aber ich finde auch immer die gut, die in der Bahn sitzen oder im Flugzeug und dann die Präsentationen offen haben. Ja. Ja, das ist auch. Ich hatte sogar auch mal einen, der hatte dann die Website des Escort-Service offen, mitten in der Bahn. Das war auch echt ganz witzig.
Auch nicht schlecht. Ich hatte schon jemanden, der hat einen WhatsApp-Verlauf und seine ganzen irgendwie Projekte gerade aufgehabt, ist dann kurz auf Toilette gelaufen und dann war dieser Laptop, der stand neben mir offen und da pingte das dann so nach wegen WhatsApp, so ping, ping. Und ich gucke dann da so rauf, ich denke mir so, nicht gesperrt. Okay, das hat aber echt lange gedauert, bis die Person dann wiederkam, wo ich gedacht habe, ja, Datenschutz ist,
Ja, ist krass, oder? Ja, ja. Oh, Mann. Ja, und dann, last but not least, hybride Meetings.
Ja, weil das bezieht sich aufs Erste. Also ich finde, die Frage ist relativ, für mich korrespondiert die so ein bisschen mit der ersten Frage. Deswegen Meetings, weil Trainings sind ja auch an sich Meetings. Passt da eigentlich die Aussage genauso.
Okay, so. Jetzt hast du, sind wir mit den AB-Fragen fertig, jetzt geht's los. Ich habe gesagt, es ist nicht so schlimm. Im Vorgespräch hast du eine interessante Geschichte erzählt, und zwar die deiner Bachelorarbeit. Ja, und zwar ging es ums Aufsetzen eines Wissenmanagements für Bügel-BHs. Wir brauchen da gar nicht tiefer einsteigen, aber was mich interessiert hat, war diese Arbeit eigentlich für deinen Werdegang dann prägend, also dass du der Bekleidungsindustrie den Rücken gekehrt hast und voll in das Thema IT eingestiegen bist?
Teils, teils. Also ich fand es erschreckend, wie die Fachbereiche über die IT gedacht haben, weil ging halt darum, dass wir von Lieferanten halt bestimmte Produkte man kann sich das vorstellen wie so Produktkarten. Neue Produkte kommen rein, da muss eine Karte angelegt werden, Nummer, Lieferantennummer, Produktnummer und so weiter. Wie sind die Sachen zusammengesetzt? Ist eigentlich immer das Gleiche. Also man kann sich das vorstellen, es wiederholt sich. Produktblatt. Und die mussten das alle, haben das alles erstmal abgeheftet, wirklich in Ordner. Und dann hatte ich gesagt, naja, warum machen wir das denn nicht? Zu dem Zeitpunkt hatten wir Confluence gehabt. Und ich meinte dann, ja, warum machen wir es denn nicht in Confluence? Wir legen ein Template an und dann packen wir die Sachen da einfach automatisiert, also nicht automatisiert, aber zumindest ich sag mal, die Templates hat man dann schon, dann muss man die nur aufrufen und dann füllt man die nur aus. So, man hat dann aber schon nur einen groben Rahmen. Und dann hieß es vom Fachbereich, ja, aber die IT versteht uns ja sowieso nicht, weil, keine Ahnung, die denken wir sind dumm oder so. Das ist, also so im übertragenen Sinn kam das für mich halt so rüber. Und dann meinte ich so, okay, dann gehe ich einfach mal zur IT und frage die einfach mal. Dann habe ich mit denen geredet und meinte so, ja klar, mache ich dir in 5 Minuten fertig, gar kein Ding. Sag mir einfach, was du genau brauchst und dann mache ich dir das fertig. Und bin ich jetzt zurückgegangen und habe dann zum Fachbereich gesagt, ihr könnt einfach zu denen hingehen, die verstehen euch schon und wir kriegen jetzt dieses Template. Und das macht euch das jetzt viel einfacher, weil ihr jetzt ganz schnell die Daten einfach eintragen könnt und die nicht extra wieder irgendwo abheften müsst oder so. Ja, und das war so mein Learning war halt dieses Fachbereich IT. Und das ist halt bis heute so, dass sich die beiden manchmal echt nicht riechen können. Ich hatte auch ein Projekt, wo ich als Relationship Manager eingestellt war. Was ziemlich lustig war, weil ich wirklich Vermittler war zwischen der IT und dem Fachbereich. Und der Fachbereich konnte nicht mit der IT reden. Wirklich nicht. Wenn die in einem Raum gesessen haben, haben die sich halt angezopft. So. Und ich bin dann halt zu den einen gegangen, die haben sich dann ausgekotzt über den einen und dann zu dem anderen und so weiter. Und habe ich versucht halt in irgendeiner Weise zu übersetzen. Und so nach einem Jahr ging es dann echt gut. Dann haben sich auch wieder mal zusammengesetzt und ich saß dann mit im Raum. Es wirkte alles sehr deeskalierend. Und ja, das war auch so eine Erfahrung, wo ich gedacht habe, ja, also es funktioniert ja. Man muss halt nur ein Verständnis aufbringen. Beide Seiten, jeder hat eine unterschiedliche Perspektive. Und ich glaube, man muss einfach mal, ich sag mal, so schön in den Schuhen des anderen stecken und sich das mal anschauen. Und dann wird es halt einfacher.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Ich erwähne da immer gern die Geschichte von meiner Promotion. Ich musste mit Soziologen, ich habe ein Forschungsprojekt gehabt, habe mit Soziologen und Wirtschaftspsychologen gemeinsam gearbeitet. Und wenn du halt einen Maschinenbauer hast und Soziologen, Wirtschaftspsychologen in einen Raum steckst, bis wir die gemeinsame Sprache gefunden haben, das hat echt ein bisschen gedauert. Ja, also es ist schon eine Herausforderung und kriege das selber bei meinem Projekt noch mit. Wenn die IT involviert ist, dann ist das auch immer so ein Thema, bis man da auf einer Wellenlänge ist, sage ich jetzt einmal so.
Ja. Ist so.
Naja. Okay. Heute, habe ich schon erwähnt, bist du mit deinem eigenen Unternehmen Yoda BI zum Thema Power BI und Fabric unterwegs und der Name steht für Your Data in Business Intelligence. Mhm. Jetzt, was die ZuhörerInnen nicht sehen, aber was ich sehe, ja, im Hintergrund, sehe ich diverseste Star Wars Utensilien, unter anderem auch Yoda, ja, auf einem großen Bild. Es scheint mir, dass du auch eine gewisse Affinität dazu hast, zu Star Wars und Yoda. Ist der Name dann eigentlich auch daran angelehnt oder ja, ist das, woher kam der dann?
Tatsächlich vor schon ein paar Jahre her. Es hat als Blog angefangen mit einem Arbeitskollegen damals. Da hatten wir uns zusammengesetzt und gebrainstormt 2 Tage lang. Was könnte man da eigentlich ganz gut nehmen? Und ja, auch damals hatte ich schon diese Affinität zu Star Wars. Und da kamen wir dann einfach drauf so, ja, was können wir dann irgendwie damit verbinden, damit es dann halt so ein bisschen nerdiger wirkt, weil es nerdiger ist immer cooler als so Otto-Normal-Verbrauchersachen. Und von daher kamen wir, also tatsächlich war es eine Gemeinschaftsarbeit damals gewesen. Und es war halt einfach nur für einen Blog damals gewesen. Und dadurch, dass ich halt die ganze Zeit immer veröffentlicht habe und die Seite halt bekannter und bekannter wurde und ich auch echt einen guten SEO-Index habe, habe ich einfach gedacht, ach, ich habe doch eine Website, warum muss ich mir neuen Firmennamen ausdenken? Ich nehme einfach den, der schon da ist. Und ja, Gott sei Dank gab es den noch nicht in Deutschland. Er wäre auch überrascht gewesen, wenn es den gegeben hätte, weil es ist echt schwierig, Leute zu finden, die es richtig aussprechen, weil die meisten sagen dann Yoda B. Macht ja auch Sinn so, weil es ja BI, Deutsch, aber es ist ja BI aus dem Englischen, deswegen Business Intelligence. Ist nicht ganz so einfach.
Ist ja auch groß geschrieben beides, ne?
Ja, ist es, aber es ist trotzdem nicht so einfach.
Okay. Ich hoffe, du hast den Namen schützen lassen auch, dass er dir nicht weggenommen werden kann. Nutzt du dann auch Star Wars Analogien bei deinem Projekt?
Ja. Auch auf meinen Postkarten. Also gibt es dann so schöne Sätze wie, hätte Darth Vader die Daten vom ersten Todesstern analysiert, dann wäre das zweite vielleicht nicht in die Brüche gegangen. In Kurzform und ein bisschen noch mit schwarzem Humor. Ja, macht ja auch Sinn, ne? Wenn man eine Strategie hat, ist alles viel einfacher. Und wenn man die Daten auch einfach mal sich anschaut, die dann da draus entstehen, es machen Unternehmen viel zu wenig. Und ich glaube, viele laden sich einfach nur Daten rein, um Daten zu haben, aber machen sich eigentlich gar nicht bewusst, was brauche ich eigentlich, sondern erstmal haben. Haben ist besser als brauchen. Das ist der Lieblingsspruch meines Vaters.
Okay, haben ist besser als brauchen, alles klar. Ja, ich meine, wenn du sie mal hast, dann kannst du sie auch nachher gebrauchen und mehr verarbeiten.
Vielleicht.
Ja, vielleicht.
Haben ist besser als brauchen.
Du, bevor wir dann da ins Leistungsportfolio einsteigen und dadurch, dass die Zuhörerschaft relativ heterogen ist, unterschiedliche Background hat, sage ich jetzt einmal, eine Frage vorab. Wie würdest du denn jemanden, der noch keine Erfahrung hat, kurz den Unterschied oder auch den Inhalt von Power BI und Fabric erklären?
Das ist eine
von mir
sehr
ist auch mit einer Star Wars Analogie.
Das ist eine sehr gute Frage. Ich war ja auch letzte Woche gerade auf der AI-Tour in Frankfurt und ich stand ja auch an der Fabric-Bude wieder für Microsoft und da kamen auch ganz viele Leute, die dann wieder gefragt haben, naja, was ist denn Fabric? Ich habe schon Power BI, was ist Fabric? Und man kann sich das so vorstellen, alle kennen Microsoft oder Office 365. Ich glaube, das ist jedem irgendwie geläufig in seiner Arbeitsumgebung. Also Word, PowerPoint, Excel. Das heißt, es ist eine Lizenz und nichts anderes ist Fabric. Fabric ist eine Lizenz. Und in dieser Lizenz laufen jetzt neuerdings Services darunter wie Power BI, Azure Synapse und Data Factory. Das war vorher alles einzeln lizenziert, man muss sich vorstellen. Man musste vorher in jeden einzelnen Dienst reingehen und sich erstmal die Kosten angucken, Kostenstrukturen und dann gucken, was passt eigentlich am besten. Und dann musste man das alles zusammenrechnen, um sich dann irgendwie ein Bild daraus zu machen. Und das ist so kompliziert gewesen. Und es gibt tatsächlich bei Microsoft extra für jeden Bereich eine eigene Lizenzabteilung, weil das halt so umfangreich ist. Und dann haben sie sich gedacht, naja, machen wir es doch ein bisschen einfacher. Nennen wir das Ganze Fabric, machen eine Lizenz draus und packen da einfach alles zusammen rein. Und jetzt gibt's eine Grundlizenz, die fängt bei 300 Euro im Monat an. Das kann man sich auch im Web angucken, bei Microsoft. Wenn man das durchlaufen lässt, das ist so die kleinste Lizenz, nenne ich es mal, die kleinste Kapazität. Und damit kann man dann halt anfangen, sich zum Beispiel einfach ein Warehouse aufzubauen, so ein kleines. Ne? Man kennt das ja, Daten-Warehouse, da wo die Daten reinfließen, kann sich dann da seine Daten zum Beispiel, keine Ahnung, aus dem CRM holen oder man nimmt da noch ein Excel-File oder keine Ahnung, packt das da alles in dieses Warehouse, dann harmonisiert man die Daten, dann strukturiert man die und obendrauf setzen wir dann Power BI, um uns dann halt hübsche Bilder zu bauen. Also so kann man sich das vorstellen. In dem Szenario ist dann Power BI wirklich denn dafür da, um dann halt die Daten dann halt, hübsch aufzubereiten.
Okay, jetzt, weil wir haben es, bevor wir gestartet haben im Podcast, den Begriff, also die Software Databricks, die macht ja sowas Ähnliches dann, oder?
Auch eine Datenplattform, genau. Also es gibt ja unterschiedliche Anbieter, ne? Fabric ist von Microsoft. Databricks ist halt auch ein eigener Anbieter, der aber auch in Fabric mit drin ist, also den man halt auch nutzen kann in der Fabric. Aber es gibt halt ganz viele Anbieter natürlich von Datenplattformen. Das ist ja jetzt kein Hoheitsrecht von Microsoft.
Wie kam es dann eigentlich dazu, dass du gesagt hast, okay, ich gründe jetzt genau zu den Themen und das sind meine Hauptthemen oder auf das, was ich mich fokussiere oder auch im YouTube-Kanal, bist ja auch mit Power BI und Fabric unterwegs.
Weil es einfach Spaß macht. Das ist halt mein Thema seit, also ich weiß noch, vor 9 Jahren, es ist fast 9 Jahre, als ich das erste Mal bei Fett angefangen hatte, sogar noch davor, hatte mich jemand gefragt, weißt du eigentlich, was Power BI ist? Das war da, wo Power BI gerade rausgekommen ist. Und ich so, nö. Und dann kam die Antwort, es ist, um deine Daten in Bilder zu verwandeln. Und da hat es mich gecatcht und das ist schon so lange her. Und seitdem, ich glaube, es hat auch nicht nachgelassen. Also ich finde, Power BI ist halt einfach ein super Tool, um halt Daten auszuwerten. Und nicht nur um Daten auszuwerten, sondern halt, um sie auch sicher auszuwerten. Also es ist halt auch, ne, jetzt macht ja nicht jedes Tool. Und jetzt mit Fabric haben wir halt auch noch die Möglichkeit, haben wir ein ganzes Datenökosystem noch hinten dran, ne? An dem wir jetzt auch noch Machine Learning zum Beispiel noch betreiben können. Das heißt, wir können Forecasts auch noch berechnen. Wir können Real-Time-Analytic-Daten verarbeiten, wirklich Real-Time innerhalb von 3 Sekunden. Also sprich Produktionsdaten, die wir dann direkt verarbeiten können. Also wir haben da, wie gesagt, komplettes Datenökosystem dahinter. Und das ist halt ziemlich cool. Und es wird halt immer größer und es wird auch immer umfangreicher. Dementsprechend, man kann irgendwann auch nicht mehr alles wissen, aber ich finde es halt trotzdem so spannend, was man da halt alles mitmachen kann. Also, und Power BI hat ja jetzt zum Beispiel auch nativ Rückschreibefunktion. Das hat es vorher auch nicht gehabt. Da hieß es dann immer so, ja, Power BI ist nur eine Analytics-Plattform. Nee, jetzt ist es halt noch mehr, weil jetzt können wir zum Beispiel auch nativ mit Fabric zusammen Daten zurückschreiben. Also das ist halt, das
okay,
erweitert.
Das wusste ich nicht, das ist cool.
Ja, ja, das halt nennt sich jetzt User Data Functions und sobald es im Power BI ist, ist es dann das Translytical, sind das Translytical Task Flows, nennen die sich. Die sind noch in Preview, deswegen sollte man sie vielleicht noch nicht in Production benutzen, aber prinzipiell ist das halt auch möglich, dass wir jetzt halt diese Rückschreibeszenarien nutzen können, ja.
Okay, spannend. Ja, ich habe tatsächlich Power BI auch einmal in einem Projekt genutzt, wo wir einmal so Materialflüsse global auch mal, was sind die ganzen Warenströme, Einkäufe, was kommt rein in den einzelnen Werken, wo geht was intercompany-mäßig hin und so weiter und so fort und wo geht das salesmäßig hin, einfach dargestellt haben. Es war eigentlich echt ganz spannend, hat echt ganz cool funktioniert, ja, muss ich sagen. Mhm. Und dabei waren da jetzt keine Power BI-Profis am Werk, ja? Und trotzdem kam was Gutes raus.
Man muss ja nicht Profi sein. Das ist ja das Schöne am Power BI. Man kann halt einfach anfangen. Ich habe gestern auch auf LinkedIn gepostet. Just do it or you can do it. So, ich habe auf meinem YouTube-Kanal ein Video, ein Power BI-Report in einer Stunde. Es gibt sogar ein kleines Excel-File dazu. Man muss halt einfach nur anfangen. Und das ist halt das Schöne am Power BI, weil es ist for free, der Desktop. Das heißt, solange man noch nichts scheren möchte oder so, kann man sich den halt einfach runterladen und anfangen. Also es ist halt, ja, es ist halt einfach da.
jetzt hast du bei Yoda BI, sprichst du auf der Website von vier großen Dienstleistungssäulen noch. Ja, und wenn wir da jetzt drinnen sind, und das ist das Thema Beratung zum Thema Strategie einerseits, du hast das ganze Thema Trainings, du hast, was ich auch schon erwähnt hast, Coachings und Workshops. Mhm. Kannst du kurz beschreiben, was genau du da anbietest bei den einzelnen Sachen und wie diese vier Module vielleicht auch miteinander zusammenhängen, warum du dich dafür entschieden hast, dass du sagst, okay, das sind meine vier Module oder vier Säulen oder wie auch immer du es bezeichnest. Also
prinzipiell mache ich noch mehr, aber diese Seite voll, nein, Schatz. Also,
ich weiß, es ist opportunistisch, sind alle unterwegs, alle Berater.
Man muss sich ja für irgendwas entscheiden. Ich habe ja schon gesagt, ne, das ist halt, also es wird immer mehr und man muss sich halt auf irgendwas fokussieren. Und ich finde halt, der technische Teil an sich, dieses Lernen von einem technischen Tool, das, nachdem ich jetzt das schon so lange mache, finde ich das halt, ich adaptiere es halt relativ schnell. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Leuten ist, aber für mich ist die Technik nicht das Problem. Back to the roots. Ich habe halt festgestellt, das Problem ist meistens diese zwischenmenschlichen Kontakte. Und genau das ist ja auch bei Strategie-Governance. Man fängt halt an und man weiß gar nicht, wo man eigentlich hin will. Man lädt sich einfach irgendwelche Daten runter, man weiß aber gar nicht, wofür man die braucht. Ich habe jetzt zum Beispiel entwickelt Workshops. Es gibt halt einen Strategie- und Governance-Workshop, den ich entwickelt habe. Der geht 3 Tage. Am ersten Tag setzt man sich erstmal zusammen und überlegt erstmal, was haben wir eigentlich für Use Cases? Was ist eigentlich der Sinn? Warum sind wir eigentlich hier? Und was wollen wir eigentlich machen? Am zweiten Tag kann man daraus dann die Strategie ableiten und am dritten Tag kann man dann die Governance Rollout quasi schon mal so ein bisschen vordefinieren. Und das ist halt so, man muss ja auch erstmal wissen, wo man hin will, bevor man anfängt. Und man kann ja kein Tool auswählen, bevor man noch gar nicht weiß, was man machen möchte. Das ist wie, ich habe so eine schöne Schiffsanalogie. Wir haben eigentlich quasi, wir wählen ja nicht die Technologie aus, also da ist erst das Schiff und dann überlegen wir uns, wo wir hinfahren wollen. Das endet dann nachher so, dass wir irgendwie, keine Ahnung, Kanu haben und wir wollen nach Amerika paddeln. Das ist irgendwie, glaube ich, auch nicht so schön. Oder wir haben Kreuzfahrtschiff und wollen eigentlich nur, keine Ahnung, eine 500-Meter-Strecke irgendwie überwinden. Das macht halt keinen Sinn. Man muss halt erstmal gucken, Kosten, Nutzen abgleichen. Was macht eigentlich Sinn? So, und dementsprechend, ja, finde ich das natürlich wichtig. Und Trainings, ich finde es halt auch super wichtig, die Leute mitzunehmen. Wenn man sich dann entschieden hat für ein Tool, für ein Schiff, dann sollte man die Leute halt auch mit an Bord nehmen und zeigen, wo ist eigentlich was? Was ist eigentlich deine Rolle hier? Was musst du machen? Bist du der Küchenchef? Bist du, keine Ahnung, der Matrose? Bist du der Captain? Jeder braucht halt seine Rolle und jeder muss halt auch verstehen, was mache ich hier jetzt eigentlich und wie gehe ich dann im Endeffekt mit dem Tool halt um? Weil sonst, ich habe es schon tausendmal erlebt, dann gehen die Leute halt zurück zu dem, was sie kennen. Das ist meist Excel. Und das Witzige ist, Excel ist eigentlich der Vater von Power BI, so um meine Star Wars-Analogie zu nehmen. Also aus 2014 ist es halt entstanden aus Excel. Pivot und so, haben wir quasi Power BI. Das heißt, ja, es ist so.
Du bräuchtest eigentlich so ein, kennst du diese Dinger, diese Musikdinger, wo du die Knöpfe drauf hast, wo du Sprüche absagen, also wenn du drauf drückst, so, I'm your father. Genau, wo du dann einfach so ähnlich wie es der Stefan Raab hatte bei TV so, Total, ja. Wo er auf die Knöpfe drückt und dann kommt und du könntest, ich bin dein Vater oder sowas, ja, also das ist nicht mehr die Leute.
Ich merke es mir, ich habe ein Streaming-Deck hier stehen, vielleicht kann ich da so ein paar Sprüche drauf einprogrammieren.
Das wäre doch witzig, weil du gerade sagst Streaming Deck, du hast jetzt den YouTube-Kanal auch mit mehr als 13.000 Abonnenten, den hast du aber vor Yoda BI Consulting gestartet, oder?
Der existiert schon seit 2010 oder so, ich weiß nicht, der ist schon super alt.
Okay, und den hast du gestartet, weil du einfach Lust und Laune drauf hattest oder war da irgendwie eine strategische Absicht dahinter?
Ich wollte einfach nur mein Wissen teilen.
Ja, cool. Es ist ungefähr so, wie warum ich meinen Podcast gestartet habe. Ich hatte einfach Bock drauf, ja. Und ist wahrscheinlich aber jetzt auch strategisch eigentlich auch sinnvoll für dich, oder? Für die Beratung.
Es macht halt Sinn. Ja. Dadurch, dass man halt zeigen kann, schau dir meinen YouTube-Kanal gerne an, da sind Referenzen drauf. Also, wenn du wissen möchtest, wie ich zum Beispiel Trainings durchführe, guck dir den Power BI Report in einer Stunde an. Oder wenn du wissen möchtest, keine Ahnung, ob ich irgendwie Deep Dive in Power BI habe, guck dir die einzelnen Videos, die Shorts, was auch immer an. Also das, ja.
Hilft es dir eigentlich mehr in der Beratung, dass du dann auch, sag ich mal, Projekte an Land ziehst oder sagen die, nö, ich schaue mir einfach die Videos an, das reicht mir schon?
Bei YouTube ist es tatsächlich nicht so wie bei LinkedIn. LinkedIn finde ich eher als Lead-Generierung besser als YouTube. YouTube ist tatsächlich eher so ein bisschen Spielspaß-Plattform für mich.
Also du bist auf LinkedIn ja auch Trainerin, ist richtig, oder?
Genau, ja. Ich bin auch offiziell LinkedIn-Trainerin. gibt es halt auch zwei Kurse, Report Profiling und Power BI, AI, ChatGPT, genau.
Wenn wir jetzt zum Thema Power BI kommen, was sind denn aus deiner Sicht die häufigsten Einstiegshürden auf der technischen Seite und auch auf der organisatorischen Seite?
Also auf der organisatorischen Seite, wenn wir davon ausgehen, dass das über die Firma gemacht wird, sind es meistens die Lizenzen, weil keiner weiß, was brauchen wir eigentlich? So, dann kommen die Leute meistens an, möchten sie gerne ein Training haben. Dann rufen sie an, Katrin, ich brauche ein Training. Sag ich, okay. Ich kann euch aber nur zeigen, wie das Tool funktioniert. Ich kann euch nicht eure Prozesse erklären. Das möchte ich kurz nochmal erwähnen. Okay, ja, ist fein. So, fangen wir die Trainings an und am Ende heißt es dann so, und wie kann ich das jetzt hochladen? Wo ist mein Workspace? Und das und das. Ich so, ich habe von Anfang an gesagt, ich kann euch zeigen, wie das Tool funktioniert, aber ich weiß nicht, wie eure internen Prozesse aussehen. Ich weiß nicht, wie ihr jetzt einen Workspace abonnieren könnt. Funktioniert das über ein Ticketsystem? Habt ihr das überhaupt eingerichtet? Wo die Lizenzen herkommen, habe ich auch keine Ahnung, ob die zentral verwaltet werden oder über eure Abteilung. Also die Einstiegshürden, glaube ich, in der Organisation sind ziemlich hoch, weil die meisten das Tool sich einfach holen, ausrollen, ohne einen Plan. Wirklich ohne einen Plan. Und dann fängt das halt so an, dass dann da halt Funktionen angeschaltet sind im Tenant, die dann halt dazu führen, dass Leute Publish-to-Web-Berichte verteilen, die dann wirklich auf Google auffindbar sind. Alles schon passiert. Am Wochenende, wenn ich mal Langeweile habe, suche ich mal bei Google einfach mal öffentliche Berichte. Und sagen wir mal so, da sind auch Berichte von größeren Unternehmen dabei, so Enterprise, nicht nur KMU. Dementsprechend, ja, ich finde schwierig. Also das einfach nur das Tool quasi den Leuten geben, weil sie danach schreien und gesehen haben, dass es cool ist, bringt halt nichts. Das ist halt, da steckt halt mehr dahinter, als einfach nur das Tool zu installieren und mach mal.
Okay, aber du unterstützt sie auch dann und sagst, okay,
ja, gut. Ja, das ist das Erste, was ich meistens in der Firma mache, wenn ich reinkomme. Machen wir erstmal ein Check-up. Bevor wir überhaupt anfangen, uns die Technik anzugucken, erstmal ein Check-up machen von eurer Umgebung. Ist das Ding überhaupt gemanagt? Oder habt ihr das irgendwie unmanaged mal hochgezogen? Das funktioniert nämlich auch. Die Leute wissen meistens manchmal gar nicht, dass sie überhaupt schon einen Tenant haben. Das heißt, die melden sich an bei Power BI, sind kein Admin und dann ist das Ding auf einmal hochgezogen mit allen Settings, die dahinter drinnen liegen und keiner guckt sich das an, weil es halt kein Admin gibt. Auch schon passiert. Da muss das erstmal quasi zu einem Admin migriert werden, damit der das übernehmen kann.
Okay. Also was bedeutet, also okay, also organisatorisch sind so Themen wie, ist die Governance klar, wenn ich das jetzt richtig...
Rollenkonzepte.
Ist es Rollenkonzepte.
Rollenkonzepte also, kommt als erstes. Wir brauchen erstmal ja. Administrator, der das alles glatt zieht. Genau, und dann kann man sich der Governance annehmen. Und die Governance ist halt ganz stark davon abhängig, inwieweit ein Unternehmen... sag mal, Freiheiten, ne? Was wir erst hatten, ne? Wie viel Freiheit gibt man jemanden? Das nennt sich dann Self-Service und basierend darauf kann man dann die Governance aufbauen, weil es ist halt ein großer Unterschied, ob ich jetzt selber Workspaces anlegen darf oder ob die über ein Ticketsystem reinkommen. Ob es halt Gruppen, Einzelberechtigung sollte man sowieso nicht machen, ob man dann Gruppenberechtigung macht, wie kommt man in diese Gruppe rein? Wie bekomme ich eine Lizenz? Also es gibt 1000 Fragen, die geklärt werden müssen und das wird meist halt auch über die Governance dann abgefrühstückt, wo wir dann halt unsere ganzen Konzepte und Prozesse drin haben.
Wenn du jetzt organisatorisch, ich meine, dieses Thema, es ist ja auch eigentlich auch schon fast technisch, die Sachen, die du jetzt gerade erwähnt hast, aber wenn du auch wenn du ins Organisatorische gehst, auch noch einmal das Thema Akzeptanz und solche Geschichten, Change.
Ja, ich muss ja da schon.
Ja, wie siehst du das hier? Was sind da die, ist das ein großes Problem oder sagen die Leute, ja, ich meine, du hast vorher gerade erwähnt, ja, viele gehen dann wieder zu Excel zurück und so weiter und so fort. Aber ist es das Problem, dass einfach nicht verstanden wird, was kann das Tool eigentlich oder
ja, ich glaub, wo liegen die da Leute, die Hürden? Ja, ich glaube, die Leute wissen es nicht, was dieses Tool eigentlich kann. Also das Unternehmen scheitert schon daran, einfach mal so einen Demobericht hochzuladen für die Leute, um zu zeigen, ey, dir mal an, was cool ist, Power BI alles kann. Ich mache das ja in den Trainings auch. Das Erste, was ich zeige, ein Demobericht, wo man sehen kann, was für Funktionen kann Power BI eigentlich? Was können wir eigentlich alles auswerten? Was können wir eigentlich alles damit machen? Auch so halt mit Rückschreibefunktionen, ne? Was ich eben schon erwähnt habe. Damit die Leute überhaupt erstmal ein Gefühl dafür kriegen, wie funktioniert das? Das ist relativ einfach. Das nennt sich Produktmarketing. So. Und da kann man einfach eine Seite auf SharePoint hochziehen, setzt da einen Bericht rein, den kann man einbetten über Power BI und dann können sich die Leute das einfach mal anschauen. So. Und allein daran hapert es. Die meisten Leute, die führen es ein, aber sie verteilen es nicht richtig, weil dann liegen die Lizenzen da. Ich habe irgendwie 100 Lizenzen und nur 2 Leute benutzen das. Ja, ist dann aber auch die Schuld vom Unternehmen, weil die halt keine Trainings anbieten, um die Leute zu schulen, weil so einfach dieses Tool auch ist, man braucht natürlich trotzdem eine gewisse Guidance, damit man da einfach mal anfangen kann. Und wie gesagt, deswegen habe ich halt auf meinem YouTube-Kanal gedacht, so okay, ich starte einfach mal mit einem Video. Wirklich einfach reinladen, kurz mal transformieren, Bilder bauen. So. Und das sollte eigentlich auch in jedem Unternehmen so ein Standardprozess sein, dass die da halt so eine Basic-Trainings drin haben. Und das muss ja auch nicht mal lange sein. Also meine Videos sind eine Stunde, meine Trainings gehen 3-4 Stunden. Und meistens sind die Leute danach abgeholt und wissen, was sie tun sollen.
Okay. Ja, wenn du jetzt sagst, bei deinen Trainings, wenn du sagst, sie wissen, was sie tun sollen, was ist da so die Bandbreite, die sie da dann mitbekommen? Oder was sie alles tun können. Ich meine, nur Bilder bauen ist ja nicht nur, oder?
nur Bilder bauen, nein. Also das bezieht sich ja, also im ersten Kurs lernt man erstmal so eine Übersicht, wie sieht diese Strecke eigentlich aus, die man da abfrühstückt. Also sprich von der Beladung zur Transformation über die Modellierung bis hin zur Visualisierung und dann halt zum Teilen. Und dann gibt es die einzelnen Module, wo wir dann zum Beispiel mit Power Query in die Datenmodellierung reingehen. Da lernt man dann, was sind unterschiedliche Schemas, wie baut man quasi die einzelnen Tabellen aus, was sind die Dimensionen, was sind Fakten. Nicht wundern. Katze im Hintergrund.
Ich dachte, es ist schon Yoda.
Nein. Das ist nur Atlas. Der heißt leider nicht Yoda. Ja, okay. Ja, das hatte ich ja schon am Anfang erwähnt. Es kann passieren, dass es hier mal Zwischengeräusche gibt von Katzen, die herumspringen. Ich habe nämlich 5 Stück, deswegen.
Alles, oder einfach alles mal gut.
Durchs Bild laufen, was aber nicht so wichtig ist, weil es ja ein Podcast ist und
obwohl ich gesagt habe, wenn es witzige Situationen sind, dann werden wir hier die Snippets nehmen.
Wir können das Snippet nehmen, wo der Kater gerade durchs Bild gelaufen ist. Okay. Nee, aber genau. Um zurückzukommen auf die Trainings, die Katzen sind übrigens auch mal bei den Trainings dabei. Also falls jemand ein Training bucht, die sind immer dabei. Also falls man möchte, so, Training mit Katze. Ja, genau. Das heißt erstmal eine Übersicht, dann haben wir Modellierung mit Power Query, wie gesagt Tabellen, dann lernt man, was sind Dimensionen, Fakten und so weiter. Also halt die Grundlagen der Datenmodellierung. Dann gehen wir in die DAX-Formelsprache. Das ist ja die Sprache von Power BI, Data Analytic Expression. Da lernen wir dann, was ist ein Filterkontext, was ist ein Zeilenkontext, wie funktioniert das eigentlich in der Basis? Und dann haben wir zum Schluss dann die Visualisierung. Und da ist nicht nur Bildchen bauen, sondern da ist Storytelling, Report, Profiling enthalten. Sprich, wie werden Berichte richtig aufgebaut, damit wir halt auch den Fokus setzen und nicht einfach auf einer Seite 20 Visuals haben, die keinerlei Bedeutung haben. Und dass man auch weiß, man darf mehr als eine Seite in einem Bericht bauen, sondern man darf auch 3 oder 4 benutzen. Daran scheitert es meist auch im Power BI, habe ich festgestellt. Aber ja, genau, das ist so der Werdegang quasi von den Trainings. Möchtest du noch nicht lange?
Ja. Die nächste Katze geht durchs Bild.
Nein, das ist die gleiche, die geht gerade von
das war die gleiche, okay.
Die kam von links nach rechts, jetzt geht sie von rechts nach links.
Sehr gut.
Wird nicht langweilig hier.
Nee, ist gut so, finde ich gut. Jetzt habe ich, genau, jetzt die, für Trainings, ja, jetzt hast du, die Trainings waren jetzt sehr technisch orientiert. Ja. Hast du auch noch irgendwie, vor allem du hast ja gesagt, du hast doch noch diese Säule Strategie, die ist ja vielleicht jetzt nicht unbedingt immer dann verknüpft mit den wirklichen Hardcore-Usern von Power BI oder die dann die Sachen aufbauen, die Reports, sondern da geht es ja dann doch auch mehr ins obere Management, wenn es um strategische geht, um diese Themen. Was sind denn da so die Punkte, die da, hast du da auch Trainings oder wie begleitest du da oder was ist da wichtig, wenn ich jetzt sage, ich möchte sowas aufziehen? Vor allem, ich denke jetzt auch mal vielleicht sogar noch weiter, wenn ich sage, ich baue eine ganze Analytics-Plattform auf und nicht nur einen oder zwei Reports mit Power BI und solche Geschichten. Was sind denn da so die strategischen Themen da dahinter?
Genau, also das habe ich ja schon erwähnt. Also es gibt ja so einen 3-Tage-Workshop, wo wir uns dann halt eine Use-Case-Landscape erstellen. Das macht man ja dann halt am Start. Meistens, wenn man schon Microsoft im Haus hat, ist halt Power BI so eine Lösung, genau wie Fabric. Und aus diesen Use-Cases wird dann eine Landscape entwickelt, aus der man dann ableiten kann, okay, wir haben diese Use-Cases und im Endeffekt werden die dann priorisiert nach Business-Kritikalität. Die werden, wird geschaut, kann man die jetzt schon umsetzen und dann wird halt priorisiert. Und dann schaut man, was hat halt einen hohen Business-Value, was ist kritisch, was können wir umsetzen? Das ist halt so ein Quick-Win und das würde man halt sofort versuchen umzusetzen. Und man könnte es zum Beispiel auch als POC nutzen. Das heißt, man könnte dann sagen, okay, die Leute, die jetzt in diesem POC drin sind, werden dann mit diesen Modulen geschult, damit die sind ja nicht Deep-Dive-technisch. Die sind halt overview-mäßig. Das heißt, man weiß, okay, warum brauche ich ein Datenmodell? Wie baue ich das zusammen? Das heißt aber nicht, dass wir jetzt, keine Ahnung, dass wir jetzt so in die Tiefe von Power BI reingehen, dass man, weil die Kurse könnte man ja theoretisch, Datenmodellierung muss ja nicht Power BI sein. Es kann natürlich auch ein anderes Tool sein, in dem man modelliert. Es kann ja auch dann in Fabric sein, dass man dann da modelliert. Das heißt, das ist halt tool-unabhängig. Ne? Das ist auch, man lernt auch die Konzepte der Datenmodellierung und nicht nur die Technik dahinter. Aber prinzipiell würde ich dann sagen, man tastet sich von den Use Cases dann halt vorwärts und man baut dann halt Stück für Stück das dann um. Man fängt mit dem Use Case an, sucht sich den raus, macht den POC und kann nebenbei auch gleichzeitig auch schon diese ganzen Rollenkonzepte, Governance verproben. Das heißt, das ist halt wie so eine Linie, wo man dann quasi eine Basis einrichtet. Und umso mehr Use Cases dazukommen, umso größer wird diese Basis und umso stärker wird diese Basis und umso fokussierter kann man auch an die einzelnen Governance-Bereiche rangehen. Man kann nur sagen, okay, wir müssen bei Security noch nachziehen, weil da brauchen wir halt mehr, weil die Use Cases verlangen das einfach. Oder wir haben jetzt einen höheren Self-Service, weil die Leute wollen jetzt alle selber Berichte bauen. Okay, da müssen wir halt sowohl bei der Plattform noch was nachziehen, dass die Leute halt schneller irgendwie an die Workspaces kommen, schneller an Lizenzen kommen. Da gibt es halt unterschiedliche Punkte, die man dann halt beachten kann.
Okay. Was sind jetzt aus deiner Sicht so denn die Top-Fehler, die eigentlich immer alle machen? Außer, dass sie nicht schulen.
Das ist der größte Fehler, definitiv. Also einfach ein Tool installieren oder einfach ein Tool den Leuten hinschmeißen, ohne irgendwelche Schulungen, das ist eigentlich das Schlimmste, was man machen kann. Also das ist definitiv die 1. Die 2 ist, den Leuten keine Guidelines zu geben. Also das komme ich immer wieder in Unternehmen rein und die Leute wissen nicht, was sie machen müssen, weil es gibt halt keine Dokumentation. Die Leute wissen zwar vielleicht, wie man jetzt mit dem Tool umgeht, aber sie wissen nicht, wie sie jetzt Berichte veröffentlichen können, weil es dafür keinen Standardprozess gibt. Das ist halt auch der zweite Fehler. Wobei, der erste Fehler ist eigentlich, erstmal keinen Tenant-Check-up zu machen, wenn man noch bevor man überhaupt anfängt, erstmal gucken, dass die Fabric bzw. Power BI überhaupt richtig eingestellt ist und nicht aus Versehen irgendwelche Daten nach draußen leaken. Ich glaube, das ist so der erste Fehler. Und dann würde ich an zweiter Stelle, glaube ich, das mit dem User Adoption setzen. Der dritte Punkt, Dokumentation, also Guidelines für die User. Auch die, so eine Fahrprüfung für die User, bevor sie eine Lizenz kriegen, ist auch immer ganz sinnvoll, damit man nicht einfach Lizenzen rausdonnert, ohne dass man darauf achtet, ob die das überhaupt können, ob die das überhaupt brauchen. Genau, und es gibt meistens auch keinen Prozess dafür, den Business Value zu ermitteln von einem Bericht. Das heißt, wenn jetzt irgendjemand einen Bericht kann, und also Berichte bauen kann, dann kommt der Kollege und sagt, du, ich brauche mal den Bericht. Und dann sagt der andere Kollege, ja, ich habe jetzt aber keine Zeit. Vielleicht kann ich es nächste Woche machen. Ohne zu hinterfragen, was ist eigentlich der Mehrwert dieses Berichtes? Und der Kollege will im Endeffekt vielleicht nur eine Zahl haben, die im Power BI hübscher aussieht als in Excel. Dann ist es kein Business mehr oder kein Business Mehrwert. Das heißt, da geht auch richtig viel Geld flöten. Also wirklich, weil die Leute werden so mit Aufgaben zugeschüttet und die Leute merken es nicht mal, dass die dann im Tagesgeschäft hinterherhängen und einfach nur noch irgendwelche Berichte bauen, die überhaupt gar keinen Mehrwert schaffen.
Ja, ich meine, das kenne ich generell auch in meinen Projekten, dass dann alle 100.000 Projekte offen haben, irgendwie so kleine Themen offen haben und kriegen irgendwie nirgends den Deckel drauf, ja, und sind dann mit 100.000 anderen Dingen beschäftigt, anstatt mit dem, was wirklich wichtig ist. Okay, spannend. Aber es ist interessant, es ist mit dem Checkup, ob alles richtig eingestellt ist. Ja, gibt's da nicht irgendwie so eine Default-Einstellung, die mal sagt, nö?
Nein. Das hängt halt an den Use Cases, die man hat. Also es gibt ja, ich war mal bei einem Projekt gewesen, da hatte ich ein halbes Jahr evaluiert, ob wir jetzt Export to Excel anschalten dürfen oder nicht. Und ich musste ein halbes Jahr aufzeigen, welche Architekturen gibt es, in welchen Modis kann man das alles abfragen und wie können Daten getrackt werden und gemonitort werden. Also das war ein mega Projekt gewesen, nur für eine einzige Einstellung. Es gibt mittlerweile über 140 Einstellungen in diesem Tenant. Die sind jetzt nicht alle so kritisch, ich sag mal jetzt nicht alle businesskritisch, dass da Daten durchlaufen, aber das ist schon nicht wenig.
Okay. Und weil du gerade gesagt hast, man kann auch jetzt Daten zurückschreiben, ist eigentlich auch theoretisch die Möglichkeit, also du merkst, ich bin da jetzt auch nicht zu tief drinnen im ganzen Thema, wäre die Möglichkeit auch, dass ich sage, ich habe einen Report, der ja auch in, wenn ich das richtig verstanden habe, mit Fabric, ich kann in Echtzeit Daten auch darstellen und analysieren und ich weiß nicht was, dass ich dann dastehe und dann gleich irgendwie jetzt nicht unbedingt mein Teams öffnen muss, um dann den Leuten irgendwie eine Frage zu stellen, sondern das direkt dort reinschreibe beim Report und dann geht das gleich direkt raus irgendwie und dann poppt das bei denen auf. Ist das möglich, sowas?
Genau, also es gibt ja mittlerweile, gibt es ja die sogenannten Agents, Fabric Agents, es gibt Power Automate mit Flows. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, jetzt zum Beispiel, ich sag mal, diese Trigger-Aktion zu setzen, indem man kann zum Beispiel einen Power Automate-Button in einem Power BI-Bericht einbauen. Wenn irgendwas schiefläuft, könnte man zum Beispiel den drücken und dann würde automatisch eine Nachricht losgehen, ein Approval-Prozess oder was auch immer. Das Gleiche kann man natürlich dann auch mit anderen Sachen machen, wie den User Data Flows, dass man da Sachen eingibt. Also es gibt kommt halt genau darauf an, was du halt explizit haben möchtest, wo das nachher, in welche Quelle das reingehen soll, was nachher am Ende passieren soll. Aber prinzipiell kann man da echt viel mittlerweile machen. Also man konnte schon früher viel machen, aber mittlerweile kann man noch mehr machen. Und ich habe auch zum Beispiel mit den User Data Functions, wo du es gerade sagst, hatte eine Rückschreibefunktion entwickelt, wo du dann halt die Daten direkt in die Datenbank reinpackst, aber nochmal vorher auf Submit drücken muss, dass das dann in Teams reingeschrieben wird und das nochmal approved werden muss, direkt von, keine Ahnung, dem Teamleiter oder so. Und erst dann wird dieser Kommentar freigegeben und dann in die Datenbank reingeschrieben.
Ah ja, okay. Und eigentlich ist es auch wurscht, welche Systeme ich anbinde. Ich kann ja durch Fabric auch alles Mögliche anbieten, nur SAP und so weiter und so fort auf alles
das
zugreifen,
oder? Das ist ja
Open
Source, was das angeht. Also man kann, und die Datenquellen werden ja noch nicht mal persistiert, müssen nicht persistiert werden mehr. Die können ja auch einfach nur geshortcuttet werden. Das bedeutet, man hat die View auf eine Datenquelle und die Daten verbleiben in der Quelle und man holt sich einfach nur diese Sicht auf die Daten auf und kann die dann auch gleich mit verarbeiten. Man kann die Daten natürlich aber auch spiegeln. Dann würde quasi auch die Datenaktualisierung in der Datenbank verbleiben. Man persistiert die Daten aber trotzdem in der Fabric. Und dann gibt es so viele Möglichkeiten mittlerweile, dass man nicht einfach nur noch, ich baue mir eine Pipeline und lade Daten rein, sondern da hat man wirklich mittlerweile schon echt viele Möglichkeiten.
Und der Grund ist wahrscheinlich die Performance, ne?
Unter anderem. Also es kommt halt darauf an, was man halt machen möchte dann, ja.
Und jetzt hast du auch schon erwähnt, durch Fabric kommt auch verstärkt das Thema KI, Echtzeitanalyse, Machine Learning, Fähigkeiten, alles Mögliche mit hinein. Was wird da aus deiner Sicht noch alles auf uns zukommen oder was ist da alles möglich? Nur mal, dass man sagt, okay, gut, was ist jetzt schon möglich und was wird möglicherweise in einem Jahr möglich sein oder in zwei?
Ich glaube, das könnte ich noch nicht mal prognostizieren, so schnell, wie das aktuell alles läuft.
Also dann starten wir mal mit, was ist aktuell möglich schon? Ja, dass die Leute mal so kriegen, ja. Okay, krass, was ist das? Ja, eigentlich alles machen?
Genau, man hat in der Fabric hat man ja diese unterschiedlichen Experiences von Real-Time Analytics über Power BI, über SQL, Data Warehouse, über transaktionale Datenbanken, über Lakehäuser. Und in jedem dieser Experiences, wie Microsoft das so schön nennt, hat man einen Copilot integriert. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich möchte Daten reinladen, dann kann ich dem Copilot sagen, baue mir eine Datenpipeline mit dem und dem Data Sources, bla bla bla. So. Kann er einem eine Data-Pipeline aufbauen oder baue mir einen Bericht, gehe ich in Power BI rein und sage ihm, hey, ich habe diese Datenquelle und dieses semantische Modell, baue mir doch bitte jetzt einen Bericht auf dieses Datenset. Und dann baut er mir innerhalb von, keine Ahnung, einer Minute, man muss ja das Datenmodell einmal durchgehen, vielleicht eine halbe Minute, baut er mir dann halt eine Berichtsseite auf. So. Man kann auch mit den Daten chatten, das heißt, sobald das semantische Modell AI-ready ist, kann man mit Copilot halt auch direkt mit diesem semantischen Modell chatten. Man muss halt nicht mal mehr Berichtsseiten bauen. Man kann einfach Fragen in den Chat reinpacken und sagen, wie war mein Umsatz dann und dann zu dem Zeitpunkt? Erklär mir, keine Ahnung, den Decrease, Increase von dem Produkt, bla bla bla. Also da kann man wirklich viele Sachen machen und die Agents, die sind ja jetzt auch neu ist auch gut, ne? Es ist alles so schnell, ein halbes Jahr, glaube ich, dreiviertel Jahr. Die Agents sind ja jetzt auch da, das heißt, da kann man dann so automatisierte Workflows einrichten. Ein Beispiel ist nur, ich hole mir jetzt Daten von A nach B, ich refresh die Daten. Da gibt es halt unterschiedliche Szenarien, die man dann da hat. Also da gibt es so viel, deswegen kann ich nicht mal, ich würde nicht mal ansatzweise abschätzen, was in einem halben Jahr oder in einem Jahr möglich ist, weil, wie gesagt, das geht so schnell. Da kann man schon gar nicht mehr, also kommt ja schon so gar nicht mehr hinterher. Und das dann noch zu prognostizieren. Ich muss erstmal mit dem, was gerade da ist, klarkommen. Dann überlege ich, was weiterkommt.
Aber wenn du jetzt sagst, du kannst ja auf alle möglichen Data Sources zugreifen, könntest du auch einfach dann noch aufs Netz zugreifen und solche, so Art, wie jetzt Make AI oder wie sie auch alle heißen, kannst du sowas auch dann machen, dass du dann im Prinzip solche Abläufe, so Data Crawler baust selber oder irgendwelche Sachen? Ist das schon drin?
Das wüsste ich jetzt nicht. Also das kann sein, aber damit habe ich mich nie beschäftigt. Das geht auch gar nicht so in meine Richtung, die ich ja mache. Wie gesagt, ich versuche ja eigentlich mehr jetzt in die strategische Fachbereichrichtung hineinzugehen, anstatt jetzt. Früher habe ich ganz viel mit APIs und den ganzen Sachen rumgespielt. Jetzt bin ich eher so, okay, ich gucke mir das noch High-Level an, aber ich baue mir da jetzt nicht irgendwie eine Solution raus, sondern ich schaue, dass ich das verstehe und dass ich es erklären kann. Und das reicht mir dann meistens auch aus.
Okay, fair enough. Ja, cool. Katrin, drei Learnings, die du den ZuhörerInnen mitgeben möchtest, die können beruflicher Natur sein oder auch privater Natur.
Ich fand meinen Spruch von gestern ganz gut, you can do it. Du musst halt nur starten. Also es gibt eigentlich nichts, was man nicht lernen kann, finde ich, meiner Meinung nach. Es gibt Sachen, die sind schwer, aber man kann sie trotzdem lernen. Es ist halt immer nur die Ausdauer, die dahinter steckt. So, das wäre so mein erstes Learning. Zweitens, wenn man irgendwie Fokus hat und irgendwas möchte, dann nicht aufgeben. Immer wieder versuchen, immer wieder aufstehen. Und der dritte ist, aus Fehlern lernt man. Und deswegen sollte man nie jemanden irgendwie, keine Ahnung, beurteilen, wenn er mal einen Fehler macht und gleich, keine Ahnung, schlecht reden oder so, sondern sagen, hey, du hast einen Fehler gemacht, wollen wir uns das nochmal zusammen angucken und ich helfe dir, das dann zu lösen. Und aus Fehlern können wir halt alle was lernen. Ob das jetzt derjenige ist, der ihn macht, oder diejenigen, die ihn halt dann finden, sag ich mal. Ja.
Ja, cool, danke. Danke für deine Learnings und danke auch für deine Einblicke in Power BI, Fabric und was du alles machst. Ich bin da auch nicht so tief drin und ich habe auch einiges für mich mitgenommen. Das heißt jetzt auch das Thema Fehler, ja, zuerst irgendwie keinen Checkup zu machen, wie das System eingestellt ist, auch die User Adoption, dass da nicht drauf geschaut wird und auch es keine Guidelines gibt und keine Dokumentation. Ganz spannend habe ich gefunden, dass du gesagt hast, viele stellen das einfach so ein. Auf einmal werden irgendwelche Reports veröffentlicht, draußen geschickt und haben eigentlich keine Ahnung von irgendwas. Es ist irgendwie so, ich kaufe mir jetzt, keine Ahnung, irgendein sauteures Auto und ich habe keine Ahnung, was alle Knöpfe können. Es ist ja meistens so, dass ich wahrscheinlich 60% der Knöpfe und Funktionalitäten meines Autos gar nicht ausnutze. Mhm. Und genauso ist das da bei der Software wahrscheinlich genauso. Dass da auch vor allem aus der strategischen Seite auch zu kommen, zu sagen, hey, komm, überlegst du es euch strategisch, kommt es von den Use Cases, macht es ein Landscape danach und so weiter und so fort und was brauchen wir alles? Und das Thema Technik, das können wir auch alles lernen, das ist alles machbar. Ja. Genau. So ich habe das so versucht jetzt also zusammenzufassen. Ja, Katrin, danke schön für die Einblicke und fürs Gespräch. Ich habe super spannend gefunden, war für mich auch neu. Ich bin da, wie gesagt, auch immer wieder bei manchen Kundenprojekten, komme ich dann mit in Berührung und so weiter und so fort. Finde das immer spannend, was dann machbar ist worauf man eigentlich schauen muss. Und ich habe mir auch deinen YouTube-Kanal schon mal angeschaut und weiß, dass ich da noch das eine oder andere Video mir reinziehen werde. Habe ich schon am Schirm. Ich sage danke und ich wünsche dir jetzt auch noch einen, es ist Montagabend, ja, früher Abend, ist noch einen schöne Restwoche. Und hoffe, wir sehen einander bald irgendwie. Vielleicht gibt es ja auch immer die Möglichkeit, dass wir bei einem Kunden gemeinsam sind, weil irgendwie ein Thema ist, wo ein Training für Fabric oder Power BI benötigt wird.
Ja, sehr gerne. War schön, hier zu sein.
Ja, freue ich mich, dass du eigentlich als YouTube-Star, die eigentlich nur live streamt, auch in den Podcast gekommen bist. Herzlichen Dank dafür.
Gerne, gerne. Dann vielleicht bis zum nächsten Podcast oder zum nächsten Projekt.
Genau, sehr gut. Also, bis dann. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Das war die Folge mit Katrin Borchert. Infos zu Katrin, Yoda BI sowie zu Katrins YouTube-Kanal Let's Talk Power BI findet ihr in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge wünsche ich euch alles Gute und ihr dürft gespannt bleiben, denn in 2 Wochen wartet eine thementechnische Premiere. So viel schon vorab.